Kunstradio. Radio Kunst.
Er reüssierte als Perkussionist, er erfand frühe elektroakustische Instrumente, er erhielt das erste Patent für einen Klang und als Künstler prägte er den Begriff Soundinstallation, Max Newhouse. Am 3. Februar ist der amerikanische Künstler 69-jährig in Italien verstorben. Dem Werk von Max Newhouse ist die heutige Ausgabe von Kunstradio Radiokunst gewidmet, zu der sie Anna Socek herzlich begrüßt.
It's like painting with oil, but he uses sound to create a space. You know, he takes sound basically out of time and puts it into a space.
Er weiß sehr, sehr genau, was er will, kommuniziert das aber auch sehr gut und ist schon einer der Künstler, der also ganz, ganz massiv in seinem Werk drinnen ist.
Max Newhouse ging davon aus, dass jeder Ort seinen Ton hat, sozusagen. Und diesen Ton hat er eben künstlich hergestellt und ins Licht gesetzt.
Josef Helfenstein, Peter Pakesch und Katrin Bucher-Tranto haben als Kuratoren in den letzten Jahren mit Max Newhouse zusammengearbeitet, in Houston bzw. in Graz. Sie kommen in dieser Sendung per Telefon zu Wort, ebenso wie wir Auszüge aus alten Interviews mit dem Künstler selbst spielen werden. Diese Interviews sind seiner eigenen Homepage entnommen. Auf max-newhouse.info finden sich auch Videos, Soundfiles und theoretische Texte, die hervorragend Aufschluss geben über Max Newhouse' Zugang zu Klang als Kunst und Klang als Phänomen des Alltags. In den kommenden 40 Minuten bringen wir außerdem Ausschnitte aus wegbereitenden Live-Radiostücken von Max Newhouse. Dass in dieser In-Memoriam-Ausgabe von Kunstradio mehr als sonst gesprochen wird, liegt übrigens unter anderem daran, dass der Künstler Aufzeichnungen seiner ortsbezogenen Sounds sowie deren Wiedergabe in anderen Räumen abgelehnt hat. Mehr dazu später.
Radio. Kunstradio.at
1939 in Beaumont, Texas geboren, absolvierte Max Newhouse ein Schlagzeugstudium in New York und war bereits in jungen Jahren als Interpret experimenteller Musik höchst erfolgreich. Er arbeitete mit Komponisten wie Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen und John Cage. Er tourte durch Europa und die USA, wo er unter anderem in der New Yorker Carnegie Hall auftrat. Zyklus ist eine Komposition von Karl-Heinz Stockhausen für einen Schlagzeuger. Nicht weniger als 13 unterschiedliche Instrumente werden verwendet und jedes einzelne Instrument gibt wiederum eine Vielzahl von Klangfarben her. Die Schwierigkeiten bei der Interpretation von Zyklus begannen schon bei der Positionierung der einzelnen Bestandteile des Instrumentariums, so Max Newhouse. Eine Herausforderung an den Musiker war auch, dass zwei Konzepte, nämlich Improvisation und Komposition, überlagert sind. Das gibt dem Interpreten die Möglichkeit, innerhalb einer festgelegten Struktur mit komponierten Elementen zu improvisieren. Die Notation erklärt Max Newhouse im folgenden Ausschnitt aus einem Interview, das John Corigliano 1963 für den Radiosender WBAI führte. Woher die Schritte im Hintergrund stammen, ist nicht überliefert.
Notes themselves or sounds are represented as dots. Time is shown by a direct relationship to horizontal space. In other words, if you have three dots representing sounds, and they all have an equal amount of space between them. They all have an equal amount of time between them when they're played. Stockhausen adds a ruler, so to speak, onto this by dividing each page into 30 segments.
Max Neuhaus 1963. Damals war er Anfang 20 und bereits erfolgreicher Solo-Perkussionist. In den nächsten Jahren begann sich Max Neuhaus zunehmend dafür zu interessieren, was man mit Sound noch machen kann, außer Musik. So konstruierte er 1967 ein Gerät namens MaxFeed, das einem Transistorradio ähnelt. Nur, dass es keine akustischen Signale empfängt, sondern sie selbst produziert. Der Benutzer kann mittels Drehen an Einstellknöpfen Störgeräusche, Pfeifen und Kreischen in verschiedenen Mustern komponieren. Außerdem überlegte er als Musiker Möglichkeiten, den Konzertsaal zu verlassen und das Publikum in den öffentlichen Raum mitzunehmen. Zu einschränkend schienen ihm die Konventionen eines Konzertbesuches. Da seine Experimente mit Soundinstallationen jedoch nach wie vor als Musik aufgefasst wurden, sah er sich gezwungen, einen Bruch zu machen. Er nannte das später einen karrieretechnischen Selbstmord als Musiker. Eine seiner bekanntesten Arbeiten, die erste permanente im öffentlichen Raum, entstand 1977 am Times Square in New York unter dem Titel Times Square. Nach mehrjähriger Unterbrechung ist sie dort seit 2002 wieder zu hören. Für die Kuratoren Peter Pakesch und Katrin Bucher-Trantow vom Kunsthaus Graz ist dies eine der eindrucksvollsten Arbeiten von Max Neuhaus.
Das Faszinierende ist glaube ich, auch der Ort an und für sich, also dieser Ort, an dem so viel passiert, wo diese Menschen und Verkehr und unglaublich viel auch an akustischem Appell sozusagen auf den Menschen einprasselt. Und dann aber diese Installation, die ebenfalls, also der Sound, der auch aus dem Boden kommt, so auch viel deutlicher aus dem Unterbewussten kommt, also so den Sound eigentlich der Umgebung aufnimmt und ihn überhöht.
Dieses sehr, sehr spezifische Geräusch, das eben nicht das U-Bahn-Geräusch ist, wo man hingehen muss zu dem U-Bahn-Schacht, wo man also das Lüftungsgitter draufsteht und dann genauer hinhört und plötzlich also einen ganz, ganz eigenen Klang hört auf diesem lärmenden, äußerst trivialen lauten Platz in New York, ist oder so eine ganz, ganz meditative, spezielle Konstellation.
Soundinstallationen im öffentlichen Raum, die nicht als Kunstwerke gekennzeichnet sind, erlauben zufällige Begegnungen auch mit einem Publikum, das den Konzertsaal oder das Museum nicht besuchen würde. Für Max Neuhaus war die Soundinstallation, diesen Begriff sollte er prägen, eine Weiterentwicklung der Musik. Die Klassifizierungen Musik und Skulptur hinkten ihrer Zeit hinterher, sagte er rückblickend. Die folgende Aufnahme fand 1980 in einer seiner Klangskulpturen für das Walker Art Center in Minneapolis statt.
I feel that the categories of music and sculpture are institutionally and in the lay public's mind perhaps 50 or 100 years behind. And it's a mistake for any artist to accept that classification and that position. I personally feel that I exist with one foot in the field of sculpture and one foot in the field of music. Music because I deal with sound, and that's been traditionally the sound art. Sculpture because I deal with spaces and I generate spaces, although not visually, but with sound.
Einen Fuß in der Bildhauerei und einen in der Musik. Max Neuhaus schuf Räume und sein Material dafür war Klang. Zur Vorbereitung seiner Soundinstallationen gehörte, sich mit dem Raum vertraut zu machen und vor allem damit, wie Klang darin funktioniert. Die ortsspezifische Installation wächst dann aus dem heraus, was bereits an akustischem Umfeld vorhanden ist. Für die Menil Collection in Houston, Texas, hat Max Neuhaus erst unlängst im Sommer 2008 eine permanente Arbeit realisiert. Der Leiter der Menil Collection, Josef Helfenstein, erinnert sich an die ersten Begehungen.
He walked on the campus around the building and finally found that sort of cube-like space right before the main entrance. And there he decided to create a sound volume. And he was here several times, experimented and got to know the space and then created the sound when he was here. And then was very surprised in the end with the piece because it was almost like a new type. He called it sound figure because it's less compact and less solid than some of his other well-known sound volumes where you kind of walk into a sound and then out of the sound volume. Here it's more fluid and it's a more complex piece, So you experience it from sort of, you know, left and right, and it changes. When you walk through the piece, the sound experience and perception is changing. I think he was very happy and very proud of the piece that he created for us.
Entworfen wurde das Hauptgebäude der Menil Collection in Houston vom Architekten Renzo Piano. Zur Sammlung gehören Arbeiten von Mark Rothko, Barnett Newman und Andy Warhol, aber auch byzantinische und mittelalterliche Kunstwerke. Mit der Gründerin der Sammlung, Dominique de Menil, hatte Max Neuhaus bereits in den 1970er Jahren Bekanntschaft gemacht. Auf einer Dinnerparty in New York erzählte er ihr von einer Soundarbeit in einem U-Bahn-Schacht in Brooklyn.
Apparently, Dominique de Menil was so fascinated by what Max Neuhaus told her about his work. And when he said, well, there is a subway, you know, a subway sound installation in Brooklyn we could go to. I mean, it's working right now. She decided to invite the whole party to go there, you know, sort of interrupted the party, rented several limos, and then the whole party went out there to, you know, experience the piece.
Von der Freundschaft zwischen Dominique de Menil und Max Neuhaus hatte Josef Helfenstein nicht gewusst, als er den Künstler 2007 einlud, eine Arbeit für die Menil Collection zu entwickeln. Helfenstein schätzt Max Neuhaus' Fähigkeit, Räume über Klang zu definieren.
When we talked about his piece here, I visited him in Capri, when he was still in Capri, and I was in his garden. It was an evening, and he had invited some friends, and then I walked around in his garden a little bit right before dinner, and I walked into this piece. It was a tiny piece, you know, it was like a cube of sound in the middle of this garden. It was like walking into a shower and then leaving it. So, you know, to be able to control sound in terms of space so precisely, I just think that he did something that no one has ever achieved before.
Zur Eröffnung der Soundfigure im Außenraum der Menil Collection zeigte das Museum 2008 eine Ausstellung von Zeichnungen, die Max Neuhaus Circumscription Drawings nennt. Diese sind zweiteilige grafische Arbeiten, links ein Bild und rechts Text. Für die Soundfigure in Houston fand der Künstler die folgenden Worte untereinander notiert, wie ein Gedicht.
On a walkway leading to an entrance, sound forms a figure.
Neuhaus fertigte die Circumscription Drawings einige Zeit nach der Umsetzung der Installationen an. Sie sind also nicht vorbereitende Skizzen, sondern stellen eine Art innerer Inventur dar, sagt Josef Helfenstein.
They are almost like a mental inventory. If you combine them, if you put them together as a group, they are kind of the history of his work. So I find them very important, because it's like a redefined notion of drawing.
Nachdem viele temporäre Installationen der 1970er und 80er Jahre nicht mehr bestehen, sind die Circumscription Drawings manchmal auch das Einzige, was an Dokumentation übrig bleibt. Auf seiner Website erklärt Max Neuhaus die Funktion dieser Zeichnungen.
After finishing a sound work, if time allows, I wait several months before listening to it again. This is the first time I can stand outside the work and see what it is that I have made. It is only at this point, after experiencing the work with distance, that I make its circumscription drawing. This drawing, two panels, a visual image and a handwritten text, integrates two traditional forms of communication to circumscribe something both invisible and indescribable. The image is not the drawing, nor is the text. The drawing is what they synthesize together. When read in parallel, they evoke a central idea of the sound work, a point of departure, and a reference for reflection.
In Max Neuhaus' grafischem Werkkatalog findet sich auch die Zeichnung zu einer Klanginstallation, die er 2004 für das Kunsthaus Graz realisierte. Sein Timepiece Graz ist seit der Eröffnung des Kunsthauses im Stundentakt zu hören. Eingeladen wurde Neuhaus von Katrin Bucher-Tranto und von Peter Pakisch. Als Kuratoren der Eröffnungsausstellung Einbildung über die Wahrnehmung in der Kunst wollten sie den markanten Neubau in seiner Umgebung verorten und auch das Innen mit dem Außen in Verbindung setzen. Max Neuhaus war für diese Aufgabe bestens geeignet.
Ungefähr 10 Minuten vor der vollen Stunde beginnt ganz, ganz langsam ein nicht genau zu orten, das nicht genau zu bestimmen, das leicht dröhnendes Geräusch. Es ist manchmal wird es auch mit der Bumerang verglichen. Das wächst so langsam bis 5 Minuten vor der vollen Stunde und dann ziemlich abrupt abzubrechen. Und meistens hört man das Abbrechen stärker, also das sozusagen das Fehlen des Tones. Also weil der Ton schleicht sich so langsam ran, dass man meistens gar nicht einmal so bemerkt.
Mit dem Lauterwerden dieses Tones passiert etwas Interessantes, nämlich dass man sich eigentlich des Lauterwerdens fast nicht bewusst ist, zumindest nicht, wenn man diese Installation zum ersten Mal hört. Was man dann aber merkt als Besucher oder als Passantin, ist das Abbrechen des Tons. Das ist diese Art, diese Stille nach dieser Welle. Das ist Aufbauen und dann dieser absolute Moment der Stille, der danach eintritt. Und um das ging es ihm auch. Es ist eine Art fast körperliche Wahrnehmung, die da geschieht. Dieses Art Vakuum, das den Raum eben bestimmt.
Sie ist im Umkreis von 300 bis 400 Metern, um das Kunsthaus zu hören. Sie ist im Kunsthaus selbst zu hören. Also für uns ist sie schon so etwas wie ein Zeitmesser geworden. Und sie ist auch in der Umgebung durchaus sehr gut aufgenommen. Zuerst hat es sozusagen Irritationen gegeben. Damals war die Durchsetzung quasi mit dem Umstand des Kulturhauptstadtjahres sicher leichter gewesen, als es sonst wäre. Und ist inzwischen eigentlich zum festen Bestandteil des urbanen Gewebes in dem Teil von Graz geworden.
Katrin Bucher-Tranto und Peter Pakesch vom Kunsthaus Graz am Telefon über das Timepiece Graz von Max Neuhaus. Dieses Timepiece beruht auf demselben Prinzip wie ein Wecker, den Neuhaus in den 1970er Jahren erfunden hatte. Das störende Moment ist nicht die Anwesenheit, sondern die plötzliche Abwesenheit des Tones. Der Künstler reihte diese in eine Gruppe von Arbeiten, die er Moment Works nannte. Er schrieb dazu:
Ich benutze das Wort Moment, um eine Gruppe von Arbeiten zu bezeichnen, die in der Form öffentlicher Signale auftreten und diese gleichzeitig benutzen. Diese entwickeln sich aus den traditionellen Klängen der Kirchenglocken und Turmuhren, sind Vereiniger, die auf geistiger Ebene die verschiedenen Plätze und Tätigkeiten während des gesamten Tages periodisch verbinden. Diese Kunstwerke führen eine alte Tradition weiter, Töne als fundamentale Referenz für die Gemeinschaft zu nutzen. Nur das Konzept ändert sich dabei. Im Gegensatz zum tradierten akustischen Signal, das einen Ton verursacht und entstehen lässt, nutzen diese Arbeiten das Verschwinden des Tons, um einen Moment der Stille zu formen.
Mit Signaltönen im öffentlichen Raum hatte sich Max Neuhaus bereits in den 1980er Jahren befasst. Allerdings nicht im Rahmen von Kunstprojekten, sondern aus Interesse an der akustischen Umgebung in der Stadt. Dazu schrieb er:
In den 80er Jahren beschäftigte ich mich mit dem Problem der Sirenen von Rettungsfahrzeugen in den Städten. Die Schwerpunkte des Projekts waren: Wie erzeugt man Signale, die im urbanen Raum geortet werden können, damit die Menschen richtig reagieren, wenn sie eine Sirene hören? Wie erzeugt man Signale, die es den Fahrern von Rettungsfahrzeugen ermöglichen, einander bei eingeschalteten Sirenen zu hören, um Kollisionen zu vermeiden? Und wie erzeugt man Signale, die wir leichter ertragen können, weil sie Autorität haben, ohne autoritär zu sein? Das Projekt war rein zweckorientiert. Ich wollte mit meinem technischen Fachwissen, das ich bei meinen Klangprojekten erworben hatte, ein ernstes Problem lösen. Ich war deshalb überrascht, als andere Kulturschaffende das Projekt als Kunst interpretierten. Meine Überraschung steigerte sich zu Entsetzen, als sie es die ultimative urbane Symphonie nannten, als ob man als Künstler oder Komponist lebenslänglich dazu verdammt wäre, nichts als Kunst hervorzubringen. Ich glaube nicht, dass ich komponiere, wenn ich mir ein Spiegelei brate, nur weil dabei ein Geräusch entsteht.
Schrieb Max Neuhaus 1994 und weiter unten resümiert er:
Meine Arbeit am Sirenenprojekt bot mir unter anderem die Möglichkeit zu beweisen, dass wir nicht einmal die hässlichsten Geräusche in unserem Leben als unvermeidlich akzeptieren müssen. Sound tut etwas und wir können mit Sound etwas tun.
Das schrieb Max Neuhaus zum Thema Soundökologie im Katalog zu Zeitgleich, einem Symposium und einer Ausstellung, die 1994 in Innsbruck stattfand. Für Zeitgleich schlug Max Neuhaus eine permanente Installation vor, die mittels Kirchenglocken grenzüberschreitende akustische Verbindungen herstellen sollte. Vom Gipfel eines Berges, der das italienische Südtirol vom österreichischen Osttirol trennt, wollte Neuhaus akustische Signale senden. Aus finanziellen Gründen kam das Projekt aber nicht zustande. 1991 hatte Neuhaus übrigens als Ergebnis seines Sirenenprojektes das erste Patent für einen Klang erhalten. In der heutigen Kunstradiosendung haben wir Ihnen bereits bedeutende Installationen von Max Neuhaus vorgestellt, ohne jedoch akustische Beispiele zu bringen. Der Grund dafür ist, dass der Künstler selbst Tonaufnahmen seiner Arbeiten ablehnte. Ohne die spezifische Umgebung, für die die Klänge gemacht wurden, seien sie bedeutungslos, so seine Ansicht. Josef Helfenstein, Direktor der Menil Collection in Houston, erklärt dazu, das Kunstwerk ist der Ort, Sound allein ist nur ein Bestandteil davon.
The place is the piece. So if you record it, it's just absurd. It would be like, you know, scraping the paint from a painting and then say this is the painting, you know. It wouldn't make any sense. So in his case, yes, he's completely against recording the sound, because the sound is not the piece, the place is the piece, or the sound is only, you know, is made for that specific space.
Keine Aufnahmen. Diese Anweisung gab Max Neuhaus auch den Technikern, die bei seinen groß angelegten Radio-Performances an den Reglern waren. Dass sie sich nicht daran hielten, das kam später wohl auch Max Neuhaus entgegen, hatte er Mitschnitte von Performances doch auf seine Homepage gestellt.
Hello?
Public Supply One war die erste Arbeit fürs Radio, die der amerikanische Künstler Max Neuhaus umsetzte. 1966 ging Public Supply auf Sendung. Mittels selbstgebauter Technik konnte Max Neuhaus Anrufe, die auf 10 Telefonen im Studio des Senders WBAI eingingen, live zusammenmischen und senden. Live-Sendungen mit Anrufen gab es damals im Radio noch nicht. Die Verbindung von Telefonnetzwerk und Radio war daher neu. Im folgenden Ausschnitt aus einer Radioshow, die 2005 in Chicago gesendet wurde, erzählt Max Neuhaus über das bahnbrechende Projekt Public Supply One von 1966 und über die anfänglichen Bedenken darüber.
I was asked to do an interview, a radio interview on WBAI in New York. And I thought, rather than doing an interview, why don't I try to do a work that would be for the radio? This was in 1966. At that time, there were no radio call-in shows, so the idea of connecting the telephone network to the radio station, which I wanted to do, to make a two-way space out of the radio, rather, out of a radio broadcast, rather than just a one-way one, was unheard of, and it was difficult to do. In fact, the engineer was so sure that we would have so many bad words broadcast that he refused to consider the project except as an interview. So he said in the end he would put a microphone in the studio for 2 hours, and what I put into the microphone was up to me. So I got 10 telephone lines installed into this WBAI studio and built a kind of Rube Goldberg automatic answering system, because there, in 1966 there were no answering machines either, which allowed me to, from a homemade box, a homemade mixer, pick up the phone and mix sounds, which I put into an amplifier and put a loudspeaker in front of his microphone. And when it came time to go on the air, he went on the air.
Woo!
Ein Ausschnitt aus Public Supply One, einer Live-Radio- und Telefonkomposition von Max Neuhaus 1966. Entgegen den Erwartungen der Sendeverantwortlichen artete die Ausstrahlung nicht zu einer Tirade von Schimpfwörtern und fragwürdigen Inhalten aus. Nach erweiterten Wiederholungen in anderen Städten schlug Max Neuhaus dem amerikanischen National Public Radio vor, nicht nur mit einem Sender zu arbeiten, sondern das ganze landesweite Netz einzubinden. In 5 Städten sollten die Hörer beim Sender anrufen und sich somit an einem riesigen nonverbalen Dialog beteiligen. RadioNet war 1977 über 2 Stunden lang auf 200 Radiostationen in den USA zu hören. Max Neuhaus nannte es eine Live-Radiokomposition mit Zehntausenden beteiligten Musikern, eben den Anrufern. Wiederum hatte Neuhaus in der Radiogeschichte Neuland beschritten. Und wieder mussten die Verantwortlichen bangen.
It was risky and they were really in shock after it was over. They didn't want to do it again. They were really terrified. Mostly, in the beginning, they were all these pieces terrorize people because they're afraid there's going to be 1 minute of dead air. I mean, like this, how horrible! 30 seconds, they're in panic. I mean, RadioNet is really quite beautiful. It's not hard to listen to, but still, 2 hours for them of prime time Sunday afternoon on New Year's, the Sunday after New Year's, I think really put them in shock. But in a way, I had them and they had me. They couldn't, we were there for 2 hours. But there was nobody talking about a repeat performance in 1978. It was like, God, we lived through it. We're going to have to cover our asses somehow. But they were in shock. NPR was in shock.
Thank you.
Diese Eindimensionalität der Räume in Rundfunk und Telefonie wirft einige interessante Aspekte auf. Anders als die mehrdimensionalen virtuellen Realitäten, die wir uns für die Zukunft erträumen, viele begrüßen sie als besser als das wirkliche Leben, einige verurteilen sie als gefährlichen Ersatz dafür, nimmt uns ein eindimensionaler virtueller Raum nicht ganz und gar in Beschlag. Er belässt uns in unserer realen Welt, erweitert aber ihre Grenzen. Ebenso wie uns das Radio weniger beansprucht als das Fernsehen, bietet uns ein virtueller Hörraum immer wieder neue Perspektiven und regt die Fantasie an, statt sie zu ersetzen. Durch die Kombination von öffentlichem Telefonnetz und Rundfunk können wir einen virtuellen Hörraum schaffen, in dem sich sehr viele Menschen gleichzeitig aufhalten können.
Einige theoretische Überlegungen von Max Neuhaus zu seinen Live-Radiostücken.
Mit diesen Arbeiten wollte ich die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, damit gewöhnliche Menschen diesen nonverbalen Dialog aufnehmen können. Unser Gehörsinn und unsere stimmliche Ausdrucksfähigkeit sind uns eigen und hochentwickelt, wie wir beim Umgang mit der Sprache beweisen. Telefon und Radio bieten eine gute Ausgangsbasis für diesen Dialog, weil sie die Konzentration auf Klänge fördern und ihre visuelle Anonymität uns hilft, Hemmungen zu überwinden. Das eigentliche Problem liegt nur darin, Fluchtwege aus den gängigen Vorstellungen von Musik zu finden.
RadioNet von 1977 sowie die vorhergehenden Public Supply Projekte bildeten die Grundlage für Max Neuhaus' Internetprojekt Oracle. Dem Gedanken des vernetzten Kommunikationsraums kommt das Internet für Neuhaus freilich entgegen. Zudem unterliegt es auch keiner zeitlichen Einschränkung, wie etwa eine Radiosendung. Oracle ist ein vernetzter Klanggenerator, der durch die menschliche Stimme gesteuert wird. Wie Oracle klingt, können Sie in den folgenden 5 Minuten hören. Oh, Das war ein Ausschnitt aus dem Online-Projekt Oracle des Künstlers Max Newhaus. Den Link zu Oracle sowie zu der sehr umfassenden Homepage von Max Newhaus finden Sie auf der Kunstradio-Website.
Kunstradio.at.
In der heutigen Sendung berichteten wir über Arbeiten des Künstlers Max Newhaus, der den Begriff Soundinstallation mitgeprägt hat. Dass er die Benennung von Kunstformen und die Vereinnahmung von Begriffen sehr kritisch beobachtete, stellt eine Passage aus seinem Aufsatz Sound Art dar. Es liest Rimi Ghazi.
From the early 1980s on, there have been an increasing number of exhibitions at visual arts institutions that have focused on sound. By 1995, they had become almost an art fad. These exhibitions often include a subset, sometimes even all, of the following: music, kinetic sculpture, instruments activated by the wind or played by the public, conceptual art, sound effects, recorded readings of prose or poetry, visual artworks which also make sound, paintings of musical instruments, musical automatons, film, video, technological demonstrations, acoustic reenactments, interactive computer programs which produce sound, etc. In short, sound art seems to be a category which can include anything which has or makes sound, and even in some cases, things which don't. Sometimes these sound art exhibitions do not make the mistake of including absolutely everything under the sun, but then most often what is selected is simply music or a diverse collection of music with a new name. This is cowardly.
Max Newhaus schreibt weiter, dass viel von dem, was Sound Art genannt wird, weder mit Sound noch mit Kunst zu tun hat.
With our now unlimited means to shape sound, there are, of course, an infinite number of possibilities to cultivate the vast potential of this medium in ways which do go beyond the limits of music and, in fact, to develop new art forms. When this becomes a reality, though, we will have to invent new words for them. Sound art has been consumed.
Sie hörten eine Kunstradiosendung in Memoriam Max Newhaus 1939 bis 2009. Anna Socek wünscht noch einen guten Abend. Die Zitate lasen Bernhard Eppensteiner und Rimi Ghazi. Technik Martin Leitner, Redaktion Elisabeth Zimmermann.